Hallo und herzlich willkommen bei Programmierbar, dem Podcast für Web- und Mobile-Entwicklung. Wie ihr am Intro gleich merken werdet, haben wir den Namen des Podcasts geändert. Er hieß früher Mobilfunk, heißt heute Programmierbar. Und gemeinsam mit dem Namen haben sich auch die ganzen Kontaktdaten geändert. Das heißt, ihr findet uns auf Twitter jetzt unter @programmierbar und die E-Mail-Adresse für Nachfragen, Themenvorschläge etc. lautet podcast@programmier.bar. Ansonsten hat sich am Format des Podcasts aber nicht viel geändert und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen zu Mobilfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 des Mobilfunk-Podcasts. Ich bin der Mario und bin aus meinem Urlaub wieder da und darf wieder mitmachen, worüber ich mich sehr freue. Außerdem haben wir heute dabei mit den Dennis.
Hallihallo.
Hi Dennis.
Hallo Mario.
Und den Fabi.
Hi, ich bin jetzt auch aus dem Urlaub wieder da.
So viel Urlaub. Urlaub. Ja, wir waren beide, haben uns beide Richtung Südostasien verabschiedet.
Ja.
Und Sonne getankt und
jetzt wieder hier bei dem guten Wetter.
Habt ihr schon gebettelt, was das bessere Urlaubsziel war?
Ein bisschen. Aber wir hatten eigentlich, glaube ich, einen Konsens.
Ja.
So ein bisschen.
Das waren Bali und Sri Lanka, aber da wir beide schon auf Bali waren und nur ich auf Sri Lanka, haben wir uns geeinigt und gesagt, Bali ist einfach besser.
Genau.
Dann haben wir uns nicht gestritten.
Ja.
Okay. Boring.
Genau. Wir wollten unseren ganzen Streitfaktor für diese Folge aufheben.
Richtig. Alles zu furchtbar harmonisch hier. Ja. Selbst Urlaubszielstreits. Ja, und dann haben wir den Sebi noch dabei.
Hallo Mario.
Hallo Sebi. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, wir widmen uns heute dem Thema Vue.js. Und wir haben eben so ein bisschen scherzhaft gesagt, wir gehen mal von wenig nach viel Wissen das Ganze durch. Was ist denn eigentlich Vue.js? Und ich würde mich einfach mal ganz, ganz, ganz vorsichtig aus dem Fenster lehnen und behaupten, Vue.js ist ein JavaScript-Framework zur Entwicklung von Web-Apps. Und jetzt darf der Dennis, der Nächste, der sich, glaube ich, einen Wikipedia-Artikel durchgelesen hat, darf dann mich korrigieren oder weiter in die Tiefe gehen.
Ich kann es ein bisschen ergänzen noch mit dem Wort. Es ist ein JavaScript-Framework für die Erstellung von Single-Page-Web-Anwendungen.
Dann liest du das ab gerade?
Das lese ich ab. Und Achtung, nach hier MVVM, Model View, View Model, das habe ich auch abgelesen. Aber den Begriff habe ich zumindest schon mal häufiger gehört. Aber ich glaube, über beide Sachen, sowohl was sind Single-Page-Web-Anwendungen als auch nochmal in dem Kontext, was ist wie MVVM, müssen wir mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen näher reden.
Mhm. Ja, dann mache ich doch mal weiter. Ich meine, es ist immer schwierig, das in so ein paar Sätzen zusammenzufassen, wenn wir jetzt 50 Minuten darüber reden, um was es da geht. Aber im Endeffekt ist es einer der, würde ich sagen, drei großen Framework, obwohl es eher an Platz 3 als an Platz 1 ist im Vergleich mit Angular und React. Also eines der Frameworks für Single-Page-Applications und basiert halt auf so Dingen wie Reactivity ist komplett Single-File-getrieben. Das heißt, man schreibt eigentlich alle, also man hat Komponenten, reusable Komponenten, die im Endeffekt in einem File definiert werden, wo alles CSS, JavaScript und HTML in einem File ist.
Ist das weniger populär als die anderen, weil es jünger ist auch? Oder gibt es die alle ungefähr gleich lange und das ist einfach nur nicht so verbreitet?
Es ist definitiv jünger. Also ich glaube
2013.
13, ne? Von Even You. Ich glaube, daher kommt ja auch so ein bisschen der Name View. Ist auf jeden Fall das jüngste der Frameworks.
Und was gelernt.
Hat halt nicht wie Angular und React einer der großen Companies im Rücken, ne? Angular ja von Google, React von Facebook und View von Even You.
Ich weiß gar nicht, aber wird er auch so geschrieben?
Also sein Blog zumindest. Habe ich auch noch offen, evenu.me.
Wird da so geschrieben, V-U-E, echt?
Nee, also er wird even, E-V-A-N und dann U-J-O-U. Aber schauen wir mal.
Ach so, und das ist dann praktisch so eine Kombi aus
ja.
einem evenu, view, view.
Okay. Also ob ich meine, dass er wirklich U mit Nachnamen heißt, vielleicht ist es auch so.
Vielleicht hat er sich auch eingeenglischt.
Ja, das kann auch gut sein. Aber auf jeden Fall schreibt er sich überall so, deswegen ja. View irgendwie so.
Okay, aber das heißt natürlich, es ist jetzt einfach dann eher ein kleines Projekt von ihm gewesen und was dann so gut war, dass es ein gewisses Momentum genommen hat und die beiden anderen kamen eben von großen Anbietern und haben deswegen einfach natürlich von Anfang an ein bisschen mehr Push dahinter gehabt.
Ja, und sind dann aber auch einfach älter. Also ja. Ist da kommt nicht nur, also nicht nur keine große Company, sondern eben auch ein bisschen jünger als die anderen, aber seitdem eigentlich ziemlich am Aufstreben, aktuell glaube ich 120.000 Stars auf GitHub. Aber wenn man mal, also ich, auf der Konferenz, wo ich im Juni war, war ja auch so eine JavaScript-Konferenz, da hat man echt gemerkt, dass es super viele Vorträge zum Thema Vue gibt. Also ich glaube, der Großteil, wenn es so ein Framework-spezifischer Vortrag war, irgendwie einer Vortrag hieß Vue on Steroids und so, da waren eigentlich die häufigsten waren über Vue, aber in einigen Vorträgen wurde dann gefragt, wer nutzt denn eigentlich hier Vue, React und Angular, wo man wirklich gesehen hat, also Vue war unter der 5%-Grenze, würde ich sagen. Also der Großteil ist wirklich auf Angular. Danach kam React und dann Vue, zumindest wenn man es jetzt mal von der Konferenz aussieht. Ich glaube, in den Statistiken gewinnt React immer noch von der Nutzung. Ja. Mhm. Aber von daher merkt man schon, ist eher ein bisschen der Underdog, obwohl auch gar nicht mehr so. Also hat schon in den letzten 2 Jahren, glaube ich, ziemlich viel an, ja, an Fame gewonnen.
Und ihr nutzt das auch sowohl im, im Rocket Team als auch bei Classics. Ihr benutzt das beide, oder? Dass ihr ja habt beide damit gearbeitet schon.
Genau, also ich glaube, ihr habt ja mit angefangen, ne?
Genau, wir hatten irgendwann den Schmerz gespürt von HTML und CSS und irgendwie hatten wir dann noch im Hinterkopf, na, es gibt ja auch jQuery und so weiter und dann dachten wir, ach, ist vielleicht nicht ganz zeitgemäß und haben uns dann mehr oder weniger auf Grundlage der Größe von Vue dafür entschieden, das für die Games einzusetzen und ich glaube, es ist auch immer noch so, dass von React, Angular und Vue das schmalste ist, das leichtgewichtigste.
Ja. Ich glaube auch, weil es halt sehr modular aufgebaut ist. Ich glaube, der Grundgedanke von diesem EvenView war ja auch, das so modular aufzubauen, dass das Core relativ klein ist. Ich glaube, irgendwie Minified und VSIP irgendwie 20 Kilobyte. Ich glaube, React geht dann ist auch, also ist auch irgendwie 50 oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube, Angular sind wir eher in Richtung 200, glaube ich. Mhm. Aber weiß ich auch nicht so ganz genau, aber es sind so grob die Richtung so. Also auf jeden Fall Vue immer noch das mit Abstand das kleinste und Angular auf jeden Fall das größte, ist auch generell, aber vom gesamten Framework halt auch, glaube ich, das aufgeblasenste. Also ich glaube auch grundsätzlich so, dass Vue relativ wenig dir vorgibt, auch so was die Struktur deiner Applikation angeht. Also ich meine, es gibt dir vor, schreib das alles in Single-Files, das hat natürlich so ein paar Best Practices, aber wenn du es mit Angular zum Beispiel vergleichst, wenn du dann ein Projekt mit der CLI aufsetzt, hast du ja erstmal eine riesige Struktur, riesige Konfigurationsfiles und so und es ist auf jeden Fall, es gibt dir sehr, sehr viel vor so und ist einfach relativ groß, aber auch mächtig. Also ist, glaube ich, die Frage, was so ein bisschen der Ansatz ist.
Aber diese Single-File-Components, die sind ja noch nicht mal vorgeschrieben, die kannst du...
Stimmt, nicht vorgeschrieben, ne?
Du kannst, also wenn du HTML und JavaScript kannst, bist du gut bedient schon. Also du musst eigentlich nichts neu lernen erstmal, also der Einstieg wird einem da sehr leicht gemacht.
Ja, ist ja glaube ich generell so auch, dass diese Komponenten ja auf diesen HTML-Templates basieren, ne? Und nicht jetzt beispielsweise wie React, die nutzen glaube ich JSX, also so eine im Endeffekt... Ich schreibe HTML in JavaScript und sieht zwar aus wie HTML, also ich schreibe im Endeffekt die gleiche Syntax, aber schreibe eben JavaScript und habe halt zu Compile-Zeiten, zeigt er mir schon Fehler in meinem HTML an, sind aber Unterschiede, wie dass du ja anstatt Class dann ClassName schreibst, weil irgendwie in JavaScript ja Class schon belegt ist. Ja, hat glaube ich in erster Linie Performance-Vorteile und so, aber ich glaube, EvenView und so sind halt auch auf diese HTML-Templates gegangen, weil es halt die ja, die geringste Lernkurve sozusagen ist. Also, wenn du HTML kannst und wie du sagst, wenn du JavaScript kannst, dann bist du eigentlich schon relativ weit. Dann musst du dir halt noch schon ein paar Grundprinzipien von Vue drauf schaffen, aber zum Vergleich zu Angular sowas hast du ja echt eine riesige Lernkurve, bis du mal wirklich up to speed bist. Und bei Vue hatte ich echt das Gefühl, dass man super schnell einfach drin war und super schnell damit arbeiten konnte. Ne? Ich weiß nicht, wie waren eure Erfahrungen so?
Hast du's? Also die, wie
du hast damit angefangen,
ne? Es ging wirklich schnell. Einmal die Dokumentation gelesen, die ja dann auch, also hat sich nicht so angefühlt, als wäre das unendlich viel Dokumentation. Und danach konnte man alles machen, was wir irgendwie vorhatten. Klar, irgendwie ein paar Edge Cases, aber ansonsten war es eigentlich sehr schmerzfrei.
Ja. Und alle drei Projekte sind Open Source Projekte, die ihr gerade...
Genau, alle drei sind, glaube ich, ja, alle drei sind Open Source, glaube ich, ne?
Ja.
Und wie viel, also wie viel Anteil hat die Community jetzt an Vue.js? Oder ist das hauptsächlich der Alan, der da das alles noch weiterentwickelt? Oder entwickelt sich es gar nicht weiter?
Doch, ich glaube auf jeden Fall. Wenn wir mal kurz gucken, wann die...
Das sind so die Fragen, die uns auch brennend interessieren.
Ja, auf jeden Fall entwickelt es nicht Even You allein, weil das ja schon die schon jetzt Community getrieben. Ich glaube, er hat halt den ersten, auf jeden Fall die erste Version davon bereitgestellt. Aber wenn man jetzt mal sieht, so die letzten Commits, da sehe ich jetzt gerade keinen von Even You da, weil der letzte Fix Assertion 16 days ago.
Aber der ist ja auch gerade ganz schwer dran an der nächsten Version.
Ja.
Die er dann federführend macht.
Ja.
Okay. Na, ich frage, weil ich meine, die Community und das Außenrum ist ja irgendwie auch immer ein großer Bestandteil so von, was man nutzt, wie viele Antworten kriegt man auf irgendwelche Fragen, wie entwickelt sich es weiter, wie wird irgendwie mit Bugs umgegangen und so. Also von daher ist es ja schon auch durchaus ein wichtiger Aspekt, wie die Leute drumherum sind.
Die sind geil, weil... Also, ich weiß nicht, auf welcher Konferenz der Fabi war, aber verrückterweise war auf der Vue.js Conf in London waren ganz viele Leute, die Vue eingesetzt haben.
Dann habe ich mich wohl vertan.
Ja. Über 90% verrückterweise. Und da hat es auf mich den Eindruck gemacht, als wäre die Community richtig on fire. So.
Ich glaube, also das glaube ich auch, dass die Community super aktiv ist, aber ich glaube, wenn du wirklich die Prozentzahlen dir einfach anguckst, wer halt wie viel entwickelt, also ich glaube auch gerade, wenn du halt jetzt als Unternehmen überlegst, so was, also wenn für dich auch gerade Mitarbeitergewinnung wichtig ist, was ja für die meisten wichtig ist und du auf eine Technologie setzen willst, ich denke schon ein Faktor, wie leicht bekomme ich Entwickler, die Vue.js entwickeln und wie leicht bekomme ich jemanden, der Angular entwickelt, wobei man halt natürlich sagen muss, wenn grundsätzlich Webentwickler eingestellt werden, ist halt die, wie wir schon sagen, die Lernkurve bei Vue.js relativ steil. Von daher kann, glaube ich, sich neue Leute auch gut drauf schaffen. Aber wenn man jetzt wirklich nach erfahrenen Vue.js-Entwicklern sucht, dann, glaube ich, findet man leichter einen Angular-Entwickler.
Ja, wenn ja, es ist ja noch nicht so alt. Naja, ja. Kennst du denn irgendwie große Webseiten, die auf Angular oder React oder Vue laufen?
Wahrscheinlich einen Haufen, ne? Aber aus dem Kopf auf jeden Fall.
Schauen wir uns mal Facebook an.
Auf Angular bestimmt.
Ich glaube auch.
Nein, läuft Facebook nicht. Also,
die haben irgendwann gesagt, ach nö, eigentlich finden wir das dumm. Ja, also Facebook auf, würde ich jetzt mal tippen, dass ja, die ihr eigenes Framework einsetzen, oder?
Ja. Ja, das auf jeden Fall.
War das immer prozentmäßig so? Oder ist das komplett, haben die es irgendwann komplett mal umgestellt darauf? Ich meine, Facebook gibt es länger als React.
Also, ja.
Du weißt es nicht, Sebi.
Haben die das irgendwann mal umgestellt? Ja, das weiß
ich nicht. Also ich glaube, ihre Webseite irgendwann mal komplett umgebaut, zum Beispiel. Und das irgendwo in einem Blogpost geschrieben und gesagt, jetzt alles nur noch React.
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Auf jeden Fall ein Haufen. Ich meine, im Endeffekt bei Angular, also den letzten Artikel, den ich gelesen habe, war auf jeden Fall von Pinterest, habe ich so einen Artikel gelesen über Progressive Web Apps, dass sie ja jetzt im Endeffekt auch ihre Seite als PWA umgesetzt haben und da halt auch für Angular genutzt haben, die einen super Support auf jeden Fall für haben. Ich weiß nicht, da können wir ein bisschen spoilern, oder? PWA, Progressive Web Apps, haben wir dazu nicht auch bald was?
Ja, ja, das ist genau das Thema von einem Meetup, was wir am 10. Dezember hier bei uns vor Ort ausrichten werden. Da wollte ich eigentlich am Ende des Podcasts noch was zu sagen.
Kannst du ja ausführlicher dann noch mal.
Aber es ist ja tatsächlich, ich meine, ist ja tatsächlich auch relevant jetzt irgendwie auch für das Thema. Aber du hast mich jetzt ein bisschen kalt erwischt. Ich werde tatsächlich am Ende noch mal kurz drauf eingehen, noch ein bisschen was dazu sagen. Da wird der auf jeden Fall der Peter Kröner hier bei uns zu Gast sein und eben einen Vortrag dazu halten, der sich in dem Bereich, glaube ich, echt ziemlich gut auskennt. Und ja, bin sehr
gespannt. Wenn ihr in der Nähe seid, seid ihr herzlichst eingeladen, bei uns vorbeizugucken.
Ja, genau. Ich werde auch auf jeden Fall den Link zu der Veranstaltung auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Ansonsten findet ihr auch die Sachen, ich habe das auch auf unserem Twitter-Account schon gepostet, da findet ihr den Link dann auf jeden Fall auch zu der Veranstaltung. Das heißt, falls ihr irgendwo in Hessen, Rheinland-Pfalz oder wie auch immer hier irgendwo in der Nähe seid, dann kommt gerne vorbei.
Ja.
Dann könnt ihr uns auch in Persona erleben und bitte enttäuscht sein davon, dass wir ganz anders aussehen, als ihr euch das vorgestellt habt, anhand unserer Stimmen.
Apropos Aussehen.
Was?
Fabi hat heute so eine
jetzt bin ich mal gespannt.
lustige Mütze auf. Ich weiß nicht, Sebi, du bist gut, beschreib mal die Mütze.
Eine. Beschreib du sie mal, danach sage ich, was meine Freundin gestern dazu gesagt
hat. Sexy Matrosenmütze.
Matrosenmütze. Sexy Matrosenmütze. Was hat deine Freundin gesagt?
Ob ich ein Kondom auf dem Kopf habe.
Okay, und wenn man die Metapher nimmt, dann müsst ihr euch vorstellen, dass das noch nicht abgerollt wurde. Sondern nur oben aufliegt. Aber
das habe ich extra gemacht, damit du ein Thema heute auf jeden Fall hast. In dem Podcast dachte ich, irgendwelche lustigen Mützen. Du hast mich aber die letzten zwei Tage nicht gesehen, da habe ich nämlich einen Hut getragen.
Ja.
Der war noch doch.
Ich habe ihn auf der Straße.
Ich dachte aber, so viel Futter will ich nicht bieten heute. Nur die kurze Mütze.
Ja,
die Mütze
aber gleichzeitig
ein bisschen weniger Angriffsfläche als der
genau.
Ist ein bisschen
kleiner.
Erinnert die mich auch an deinen wunderbaren Norddialekt, den du manchmal kannst. Vielleicht kannst du den ja heute nochmal passen.
Oh Gott, heute. Ich glaube, dafür brauche ich aber mehr Schnaps.
Okay.
Hab ich aber letztes Mal schon mal angeteasert. Also wenn du beim nächsten Mal mir einen Pfefferminzschnaps mitbringst, dann, dann würde ich auch meinen Norddialekt nochmal auspacken und auch die Mütze dazu aufziehen.
Okay,
vielleicht ziehe ich auch noch ein blau-weiß gestreiftes Shirt an.
Nein, kein.
Dann müssen wir aber tatsächlich danach dann auch ein Bild twittern.
So.
Okay.
Wie schön. Ja. Also, Reactivity hattest du ja gesagt.
Ja.
Um das nochmal ganz kurz zu beleuchten. Da geht es ja darum, dass ich eine Variable ändere in JavaScript und ich dann direkt die Auswirkungen davon mitbekomme und mehr oder weniger sich dann eben alle Sachen, die dann irgendwie auf dieser Variable basieren, mitändern. Das ist ja was so ein Grundprinzip, was Vue, React und Angular irgendwie zugrunde legt.
Mhm.
Und hier ist das auch der Fall. Und ganz schön ist das mit den Calculated Getters, dass die, das haben die irgendwie ganz, ganz nice und einfach gelöst, finde ich in dem Falle. Ansonsten ein Herausstellungsmerkmal von Vue ist noch, dass das nicht so eine All-In-Lösung ist.
Ja.
Also bei React und Angular, das machst du oder machst du nicht. Und bei Vue kannst du eine ganze Internetseite aufbauen und dann sagen, okay, aber jetzt hier an der Stelle hätte ich gerne ein bisschen Reaktivität und dann bindest du es ein und musst nicht dein ganzes Ding umstellen.
Ja. Was sind eigentlich so, also diese Core von Vue, was bringt die denn eigentlich so mit? Also wir haben ja schon mal gemeint, Components, die man grundsätzlich hat, die jetzt entweder im Single-File oder in Multifiles definieren kann. Dann habe ich die Reactivities mit diesen Computed Properties und den Watchern, glaube ich, heißen die, ne?
Momentan ist es noch so aufgebaut, dass tatsächlich alles im Core mit dabei ist. Das wird erst in der nächsten Version passieren, dass Dinge, die du nicht benutzt, auch nicht im Core drin sind.
Ah, okay.
Also wenn du zum Beispiel heute den Core einbindest, dann ist auch automatisch Transitions mit drin und sowas, auch wenn du niemals eine Transition verwendest. Und das steht so auf der Agenda für die nächste Version, dass sie dann sagen, okay, wenn du halt niemals das verwendest, das Feature, dann wird es auch nicht reingebundelt.
Aber sind da so viele drin, die ich da, also jetzt Transitions ist auf jeden Fall ein gutes
Transitions,
Beispiel.
Transitions, dann gibt es noch so ein Keep Alive Tag, was immer dabei ist und was halt einen ganzen Schwanz an Caching und irgendwie im Speicher halten Logik.
Das ist das grundsätzlich eine Komponente, die nicht mehr in meinem DOM ist, dass sie trotzdem noch vorgehalten wird?
Ja, dass es nicht nochmal ganz neu erzeugt werden muss, wenn das dann wieder angezeigt wird.
Das ist ja generell, glaube ich, auch eine, nicht Besonderheit, aber zumindest eine Sache, die React und Vue gemein haben, aber Angular glaube ich nicht, ist, dass sie so ein Virtual DOM haben, ne? Dass ja sie im Endeffekt einen virtuellen DOM im JavaScript im Endeffekt vorhalten, alle Veränderungen, die passieren, erstmal in diesem virtuellen DOM machen und dann die Veränderungen im wirklichen DOM erst alles nachziehen und im Endeffekt aus Performance-Gründen das ja so ein bisschen auch machen. Ne?
Hast du gesagt, dass Vue das nicht hat? Weil ich glaube, Vue hat's.
Nee, Vue und React hat's.
Ach so.
Ich glaube, Angular hat's nicht.
Also ich glaub,
Angular
das weiß ich nicht. Ja, das kann.
Auf dem DOM auf jeden Fall. Ich glaube, React und Vue haben das beide. Nutzen beide den Virtual DOM.
Buh, Angular.
Okay. Ja.
Der virtuelle DOM.
Genau, aber im Endeffekt ist dann ja, deswegen hat man es ja relativ schnell abgehakt, so viel mehr ist im bisherigen Core dann ja auch nicht drin, ne? Also wenn wir die Komponenten haben, die Computed Properties, die Transitions, das sind so die großen Bausteine, die Vue eigentlich bietet, wenn man den Core hat, oder?
Ja, also ja, er müsste jetzt auch irgendwie suchen, um dann noch Beispiele zu finden, die man so weglassen könnte, theoretisch, aber
ja,
das ist auf jeden Fall ziemlich vollständig und also die Transitions sind auch super cool.
Und ich meine, gerade mit der Core, ich weiß nicht, wie viele Apps habt ihr jetzt mit Vue umgesetzt?
90.
Ach, echt so wenige?
Ja, ich weiß, wie viele? 5?
Ja. Und aber in wie vielen davon seid ihr beim Core und wie viele, wo habt ihr noch vielleicht Erweiterungen wie dann VueX oder sowas eingesetzt?
Wir haben eigentlich nur überall den Core eingesetzt.
Nur überall den Core?
Ja.
Ist bei uns, glaube ich, eigentlich, also wir haben es jetzt in 2 Applikationen genutzt. Da hatten wir es, glaube ich, in dem einen auch mit VueX, obwohl wir danach entschieden haben, dass es eigentlich für den Funktionsumfang, den wir brauchen, uns Vue komplett ausreicht.
Kannst du VueX kurz mal erklären? Weil für mich, vielleicht will ich das in einer meiner 90.
Also im Endeffekt, VueX ist ein State Management, also im Endeffekt eine generische Komponente, die sich um den kompletten Applikationsstate nutzt. Das heißt, über den laufen Veränderungen des States meiner Applikation und der benachrichtigt wiederum alle Komponenten. Ist grundsätzlich das Flux-Pattern und ist, glaube ich, mit React vergleichbar mit Redux und hat ein paar ganz schöne Features. Also es hat eine super gute Debugging-Integration. Also es gibt ja diesen Vue-Debugger auch für Chrome und so weiter und da hast du in VueX auch so ein Time-Travel-Feature, dass du im Endeffekt schauen kannst, also zurück in der Zeit gehen kannst, was hat sich denn verändert und meine Applikations-States schön debuggen kannst.
Wie oft hast du das denn schon benutzt?
Ja, ich habe das einmal schon genutzt.
Ja, aber generell ist aber auch
in der Zukunft.
Einmal in die Zukunft reisen. Also es ist wirklich so, dass wir VueX, glaube ich, relevanter ist für größere Applikationen, dadurch, dass unsere Spiele ja meistens von der Größe her nicht so riesig werden. Es ist so, dass wir bei unseren neuen Apps jetzt zumindest VueX auf jeden Fall auch erstmal außen vor lassen würden. Ich glaube, das ist schon eher bei Business-Applikationen, die wirklich auch größer werden. Da ist so ein State-Management durchaus ein bisschen wichtiger. Bei uns habe ich jetzt den Mehrwert davon nicht so ganz gesehen.
Und wenn wir gerade bei dem Einsatz bei uns sind, ihr benutzt jetzt in den aktuellen Entwicklungen, in den aktuellen Apps, benutzt ihr Vue. Habt ihr davor irgendwas anderes benutzt?
Ja.
Also was war die Alternative dann praktisch dazu? Und habt ihr irgendwas umgebaut oder nur neue Sachen damit angefangen?
Wir haben vorher HTML, CSS und JavaScript verwendet. Ganz, ganz Vanilla.
Style. Aber da stehst du doch drauf. Und du bist trotzdem jetzt der Meinung, dass Vue dir Vorteile bringt.
Ja. Nee, Vue ist scheiße. Es vereinfacht eine ganze Menge. Gerade dieses ganze Gehopse mit, ich muss mir das Element irgendwie aus dem Dom fummeln und dann gucken, dass das immer den richtigen Wert hat. Also allein, dass mir die Arbeit abgenommen wurde, die Werte der Variablen irgendwie wieder auf die Internetseite zu bringen oder über Listen zu iterieren, also das ist eine wirklich sehr, sehr große Arbeitserleichterung.
Ja, definitiv. Cool.
So, und jetzt wird's spannend. Was habt ihr eingesetzt?
Was heißt, wir haben auch immer noch im Einsatz Pixie.js, also im Endeffekt so einen JavaScript Game Framework, wo wir das alles, unsere komplette Applikation im Canvas gezeichnet haben. Das heißt, wir haben eigentlich ein großes Canvas und alles Vue-spezifischer haben wir in diesem Canvas gezeichnet. Wo wir aber gemerkt haben, dass selbst bei den Apps, die wir jetzt damit umgesetzt haben, wir rückwirkend mit Vue wahrscheinlich besser bedient werden. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir sehr inhaltslastige Spiele haben, nicht so stark grafiklastige Spiele. Also jetzt keinen Charakter, der irgendwie durch eine Welt läuft und ich irgendwie Bomberman baue oder sowas, wenn man es mal 2D lässt, was mit Pixie.js super funktioniert, sondern wir eher Quizspiele oder ähnliches haben, wo natürlich auch die UI ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, aber die Animation und alles eigentlich super mit reinem CSS umsetzbar sind, zumindest in den meisten Fällen und da halt einfach Vue, wie er der Silvi auch schon gesagt hat, mit seiner Reaktivität, also generell jedes der Frameworks mit seiner Reaktivität super passt, aber eben Vue auch mit seinem sehr eingeschränkten Scope, der sich erstmal auf das Minimum konzentriert und wir mit diesem Set eigentlich schon den Großteil umsetzen können, was wir irgendwie brauchen. Also von daher, Vue ist eigentlich bei uns, auch wenn wir jetzt die nächsten Projekte so ein bisschen anschauen, die bei uns in der Pipeline sind, eigentlich immer gesetzt. Ne? Ja. Ich meine, habt ihr im Team nochmal, also mit anderen der Frameworks von React und Angular probiert? Oder?
Der Anselm hat tatsächlich mal einen Forschungstag oder zwei genommen und so ein Angular-Projekt aufgesetzt und ich glaube, ihm ging es hauptsächlich um die Integration mit TypeScript. Mhm. Weil die bei Angular, meine ich, relativ gut war.
Ja, ich meine, bei Angular ist ja TypeScript auch generell gesetzt. Also
genau.
Und Angular kannst du ja mit JavaScript gar nicht machen.
Und das war so seine Motivation, das da nochmal auszuprobieren, ist dann aber am Ende des Tages zum Ergebnis gekommen, zu sagen, okay, dann sind vielleicht die ein oder anderen Punkte ein bisschen besser und andere Sachen sind aber auch wieder schlechter. Und deswegen haben wir dann nicht den Switch gemacht. Und ja, mit ein bisschen Hilfe von der IDE und so weiter geht TypeScript und Vue auch ganz nett.
Ja, so. Ist ja das, wie wir es sind, auch komplett jetzt TypeScript und Vue, ne? Ihr habt keinen JavaScript mehr. Ja,
also die Komponente werden in diesen Single File Components runtergeschrieben und der JavaScript Code in TypeScript. Ja, so erstmal kann man es tatsächlich irgendwie einfach so in TypeScript schreiben, ohne noch irgendwas on top zu setzen. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass diese Objekte, die man in denen man diese Komponenten definiert, dass die dann, nachdem man sie definiert hat, nochmal komplett umgebaut werden und das TypeScript dann beizubringen, das ist so ein bisschen schwierig und das ist auch so ein Punkt, den sie dann in der nächsten Version von Vue auch in Kooperation mit Microsoft oder mit dem TypeScript-Team so ein bisschen versuchen auszumerzen, dass das jetzt halt, also momentan ist es eben so, wie es ist, weil es ziemlich einfach zu bauen ist mit dieser Objektstruktur und mal gucken, ob sie es dann noch ein bisschen schöner hinbekommen. Dieser Daniel Rosenberg, wie auch immer der heißt, der ist auf jeden Fall da dabei, das irgendwie mit dem Even Vue dann ohne einen Hut zu kriegen. So, jedenfalls, wenn man eine schönere Integration haben möchte mit TypeScript und Vue, dann kann man diese Class Components nehmen oder
ja.
Class Property Dinger.
Vue Class Component heißt es ja, ja. Glaube ich.
Was sind das?
Im Endeffekt nochmal einen Schritt weiter, wenn man nicht nur TypeScript einsetzen will, sondern auch im Endeffekt die so eine Objektschreibweise oder eine Klassenschreibweise, so wie man es ja im Endeffekt auch in objektorientierten Sprachen ein bisschen mehr gewöhnt ist, eigentlich eine Veränderung der Schreibweise so ein bisschen, ne? Dass du halt im Endeffekt Klassenschreibweise hast und ja bestimmte Methoden für computed Properties schreibst und eben nicht, also wenn du das reine View hast, hast du im Endeffekt ja ein großes, was ist im Endeffekt ein JSON-Baum, den du definierst in JavaScript, wo du alle computed Properties, alle Watcher und so weiter reinschreibst und auch das Template drin definierst oder der definieren kannst und so ist im Endeffekt, dann sind wir einen Schritt weitergegangen, TypeScript genommen, jetzt diese Class Component, um im Endeffekt so eine Klassenschreibweise zu haben. Ich glaube, das ist einfach Syntactical Sugar, so ein bisschen.
Ja, aber total sinnvoll.
Ja.
Also es fühlt sich richtig gut an, damit zu schreiben dann und die ja, Autocompletion funktioniert und alles ist toll, Regenbogen.
Ja, also das ist
ja, Autocompletion ist dann in also hatten wir ja schon das Thema IDE, aber was
benutzt du? Autocompletion innerhalb vom JavaScript-Code funktioniert. Punkt. Autocompletion in die, also Interaktion zwischen der Template-Schreibweise und dem JavaScript, nicht. Also wenn ich kann irgendwas oben in mein HTML reinschreiben, ob das jetzt mit dem JavaScript dann zusammen funktioniert oder nicht, das kriegt die IDE nicht auf die Kette.
Okay.
Das kriegt man dann erst beim Kompilieren, glaube ich, um die Ohren oder sogar erst beim Ausführen, weiß ich jetzt gar nicht. Also irgendwo kriege ich dann den Fehler.
Ja. Vielleicht noch, um es zu komplettieren, was vielleicht für uns nicht ganz so wichtig ist, bei unserer Spieleentwicklung, aber vielleicht für die meisten, die generell Web-Applikationen entwickeln, ist der Vue-Router. Also ich grundsätzlich Routing habe zwischen verschiedenen Pfaden meiner Applikation und so weiter, was bei uns bei den Spielen jetzt einfach nicht so wichtig ist, weshalb wir es auch nicht einsetzen, aber das ist kein Teil, der im Core mit drin ist, wie jetzt zum Beispiel bei Angular oder so, sondern ist eine Erweiterung, kann man sich mit reinziehen und hat dann im Endeffekt die ganzen Routing-Funktionalitäten, die man auch von den anderen Frameworks kennt, um im Endeffekt zwischen verschiedenen Pfaden meiner Applikation hin und her zu routen und so weiter und so fort.
Ich glaube, der zum Beispiel nutzt dieses Keep Alive oder zumindest optional kann man das bestimmt einschalten. Hast du den mal eingesetzt? Wie konfiguriert er sich?
Ich habe ihn nicht eingesetzt bisher, weil wir ihn auch noch nicht gebraucht haben.
Den braucht nämlich niemand.
Niemand bei uns in der Firma, kann man zumindest als kleine
Fußball. Aber der ist voll cool, solltet ihr auf jeden Fall mal einsetzen.
Ja, nee, aber ich habe ihn auch noch nicht konfiguriert. Können wir vielleicht mal in einem Forschungstag machen.
Oh ja. Hat jemand schon mal was von Nuxt gehört?
Wenig bisher. Also, gelesen in der Doku.
Mario von vielleicht.
Vue.js.
Nein. Mario? Also, das sind zwei also
Franzosen. Eben, als der Sebi an die Tafel geschrieben hat.
Das sind zwei französische Brüder.
Nuxt.
Also, es sind zwei Fremden.
Nur der andere heißt Xt.
Ja, genau. Zwei chinesische Brüder. Nein. Ach, Manu, es sind zwei Brüder aus Frankreich und die haben irgendwie Langeweile gehabt und haben sich so ein Ding ausgedacht, um Webseiten Server-Side-Rendering-mäßig und Vue und ja, das zusammen.
Ist cool, oder?
Wenn man einen Bruder hat und das macht.
Ein Coding-Bruder. Ja, tatsächlich, ich habe gerade überlegt, einen Coding-Bruder hat und du sitzt noch zu Hause und hast irgendwelche Gedanken und dann denkst du, hey, wenn wir das umsetzen können, und dann sitzt du da nicht alleine in der Nachtsession, sondern hast noch einen Bruder, mit dem du das zusammen machen
kannst. Ja, voll cool.
Ja, also?
Also?
Brüder sind gut.
Coding-Bruder, finde ich auch, hatten wir irgendwie mal.
Sehr gut.
Cooles Label. Ja, ja, also Server-Side-Rendering heißt, haben die sich dann auf die Fahne geschrieben, so dass ich eine. Also ich kann dann meine Single-Page-Application mit diesem Vue-Router runterprogrammieren und dieses Nux bastelt mir dann einzelne Internetseiten da draus. So grob. Mhm. Ja, mehr...
Habe ich nicht verstanden.
Schade.
Ja.
Ach, Manu.
Was heißt da?
Blamier mich nicht so. Also,
nein, also, du, ja.
Die Single-Page-Application, oder du, wenn du jetzt auf einen Link klickst und dann kommst du auf die Unterseite.
Ja.
So, und wenn du es als Single-Page-Application umsetzt, dann ist die Unterseite ja nur eine Vue-Komponente.
Ja.
So, aber das Ganze läuft ja trotzdem irgendwie noch unter Index.html oder so.
Ja.
So, und wenn du das jetzt irgendwo hochlädst, dann ist es für Suchmaschinenoptimierung und so weiter eben wichtig, dass du dann irgendwie auch einen Endpunkt hast, wo Google den ganzen Kram abcrawlern kann und so weiter. Und dieses, ich klicke irgendwo drauf und komme auf eine Unterseite-Ding, das macht ja normalerweise dieser Router von Vue dann. Und dieses Nux, das sprengt dann diesen Router auf und schaut sich dann jede einzelne Seite an und splittet das dann wieder in HTML-Seiten auf.
Das nennt man serverseitiges Rendering.
Vielleicht.
Okay, ich hätte mir jetzt darunter erstmal was anderes vorgestellt.
Also der Bug, das, also zumindest in der Ding, in dem Projekt, wo ich es mal eingesetzt habe, der Bug dann diese Internetseite aus. Mhm. Also die wird dann einmal.
Und nicht als JPEG.
Ausnahmsweise mal nicht als JPEG.
Ja, okay, weil das habe ich mir unter einem serverseitigen Rendering vorgestellt.
Oh, das ist auch schön.
Ja.
Ja, also man kann dann ganz normal, wie man Vue Single-Page-Application kennt, kannst du dann einfach runter schreiben und auch, ja, und er baut dann daraus die einzelnen HTML-Seiten. Mhm. So, und cool ist, dass man dann da, glaube ich, der ist dann irgendwie so mega schlau, dass er die einzelnen Unterseiten auch mit so einem Manifest versieht und die alle vorlädt und die werden dann aber trotzdem, wenn du die eine aufgerufen hast, kannst du dann auf die anderen springen, ohne dass sich die ganze Seite neu lädt, weil er dann trotzdem unter der Haube wieder den Router verwendet und abgedrehter Scheiß. Ja. Französische Brüder kann ich empfehlen.
Mhm. Ja. Wie alt sind die, weißt du das?
Die sind Ende 20. Ah, vielleicht.
Okay.
Und die sehen gut aus, vielleicht.
Verstehe. Ja, cool.
Also ich habe dann, der eine hat tatsächlich einen Vortrag gehalten auf der Konferenz, von daher habe ich das so ein bisschen von da mitgenommen.
Und was hat der andere gemacht?
Der andere war daheim und hat beaufsichtigt, der hat das fertig gebracht, die Version 2.0 von Nuxt, auf die Community schon seit 50.000 Jahren gewartet hat, während dieser Konferenz live zu releasen. Ah, und das heißt, er musste dann irgendwie er musste das NPM-Package updaten, er hat den Artikel dazu
hochgeladen. Er hat die Changelogs eben live deployed. Er hat das alles live gemacht und wahrscheinlich hat der Bruder da zu Hause gesessen und geschwitzt.
Okay, cool. Ja. Das ist immer ein guter Move, ne? Weil man irgendwie so eine Bühnenshow hat und kann dann direkt live irgendwas präsentieren. Das kommt, glaube ich, immer sehr gut an.
Ja, ich merke auch gerade, ich habe nebenbei so ein bisschen in Nux gelesen. Ich muss auf jeden Fall mich noch ein bisschen damit auf jeden Fall beschäftigen. Klingt auf jeden Fall interessant. Auch so generell, dass ich ja im Endeffekt das dann wieder statisch hosten kann. Ne? Ich kann es ja rein theoretisch auf den FTP-Server hochladen, was mir dann Nux daraus gemacht hat, dadurch, dass im Endeffekt statische HTML-Seiten sind mit ein bisschen JavaScript da drin. Auf jeden Fall ganz interessant. Mich auf jeden Fall mal durchlesen.
Mach mal anspielen.
Forschungstag.
Ding, ding, ding.
Forschungstag.
Ja, cool. Aber haben wir damit die großen Komponenten von Vue sind mal durchgegangen?
Und wenn ich es richtig verstanden habe, so einer der Hauptvorteile jetzt nochmal im Vergleich zu den beiden anderen großen Frameworks, hattet ihr vorhin gesagt, ist diese Modularität, also dass hier quasi einfach, dass man selber entscheiden kann, wie viel davon man benutzen kann und jetzt für unseren Fall wahrscheinlich nochmal wichtiger als in anderen Fällen, dass das Framework selbst halt ziemlich schmal gehalten ist und einfach nicht viel Speicher wegnimmt.
Ganz genau. Obwohl der Modularität mit der nächsten Version, wie der Sebi ja gesagt hat, nochmal ein bisschen stärker ist, aber in dem Core ist aber auch schon grundsätzlich schon nicht in Anführungsstrichen so viel drin, ist nicht so aufgeblasen wie bei Angular zum Beispiel.
Und ja, Modularität ist, dann kann man nur noch Filter und Direktiven und sowas anführen hier, die man sowieso jetzt auch schon dazu bauen kann, wenn man die braucht. Ja.
Aber es ist auch einfach eine Geschmackssache. Also zum Beispiel, als ich auch schon ein, zwei Angular-Apps gebaut und so, und da fand ich wirklich, ich habe mich am Anfang extrem viel damit beschäftigt, erstmal so die Struktur, die Angular einem da vorgibt, wenn man mit der CLI ein neues Projekt aufsetzt, auch mal zu hinterfragen, weil man das irgendwie alles, also hundertprozentig hat es mir nicht gefallen. Ich hätte ein, zwei Dinge auf jeden Fall anders getan. Und irgendwie bei Vue hat es mir schon grundsätzlich besser gefallen, dass ich einfach das so machen konnte, wie ich es für mich oder für uns als Team als richtig erachte, wie wir unseren Code strukturieren. Irgendwie Angular war die Hürde auf jeden Fall bei mir relativ groß am Anfang. Und Vue passt jetzt halt einfach für unsere Anforderungen relativ gut. Also mit halt Größe, schnell Umsetzbarkeit und trotzdem noch Flexibilität sind irgendwie halt wichtige Punkte für uns, die halt dann gegen die anderen Frameworks sprechen, aber ja nicht für andere Leute genau die gleichen Gründe sein müssen.
Ja, wobei, ich meine, ihr hattet das eingangs ja schon so ein bisschen erwähnt jetzt auch, auch wenn die auf der Konferenz jetzt bei dir nicht so viele Leute waren und bei dir komischerweise auf der Vue-Konferenz sehr viele Leute waren, aber jetzt auch so, keine Ahnung, nur von den wenigen Dingen, die ich so mitbekomme, so mit Konferenzbesuche organisieren oder so, da sieht man das, finde ich, also das taucht relativ häufig auf. So, ich habe das Gefühl, das scheint gerade ein ganz heißes Thema zu sein irgendwie insgesamt.
Ja, das definitiv. Bin nochmal gespannt, wo es in zwei Jahren vielleicht steht. Ich glaube, da werden die ganzen Frameworks sich schon ein bisschen näher sein, was die Nutzung angeht. Also ich würde auch, wenn ich jetzt tippen würde, würde ich auch sagen, Vue wird auf jeden Fall noch einen Platz mindestens gut machen in der Rangliste, wo er im Moment auf Platz 3 steht von Nutzung. Auf jeden Fall ein gutes Pferd, auf das man setzen kann.
Sehr gut. Können ja Wetten abschließen dann.
Schön. Ja, ich würde sagen, soweit, so gut.
Ja, cool.
Bist du denn jetzt vorbereitet für die Werbung?
Nein, aber nicht. Wollte ich jetzt auch noch gar nicht machen. Ich wollte jetzt noch was anderes
sagen. Okay, ich glaube, ich sollte nicht die Moderatorenaufgabe übernehmen.
Kannst du schon, aber dann...
Ich lasse sie bei dir. Ich dachte, jetzt kriege ich den Job. Aber
ja. Ja. Ich finde, das ist aber immer sehr gut gemacht. was ich eigentlich sagen wollte, ist, falls ihr lieben Zuhörer das Gefühl habt, dass wir noch irgendwelche wichtigen Punkte vergessen haben dazu oder noch spezifische Nachfragen habt jetzt zu den Dingen, die irgendwie in die Richtung gehen von den Sachen, die wir erzählt hatten, dann schreibt uns doch auf jeden Fall gerne Fragen dazu an unsere E-Mail-Adresse mobilfunk@lotum.de oder an unseren Twitter-Account mobilfunk_pod oder kommt einfach am 10.12. jetzt mache ich nämlich doch den Flip zu der Werbung rüber. Kommt einfach am 10.12. zu unserem Meetup hier vor Ort.
Wo ist denn vor Ort?
Vor Ort ist in Bad Nauheim. Das ist ungefähr 25 Minuten nördlich von Frankfurt. In der schönen Wetterau. Eben bei der Firma, wo wir hier alle arbeiten. Das ist das erste Meetup, was wir in der Art jetzt irgendwie öffentlich ausrichten. Und hoffen, dass ein paar Leute vorbeikommen. Und wie gesagt, falls ihr das tun solltet, dann könnt ihr uns auch in Persona kennenlernen.
Und muss ich
das dafür anmelden? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bonus ist oder ein
Negativpunkt. Muss ich uns denn schreiben dafür, wenn ich da hinkommen will? Oder komme ich da einfach vorbei?
Es wäre für uns von der Planung her ganz nett, wenn man uns entweder auf meetup.com, das wird auch der Link sein, den ich in den Shownotes nochmal teilen werde, da einfach kurz bestätigt, dass man an mir teilnehmen möchte. Wir haben, glaube ich, auch ein Facebook-Event dazu eingerichtet und so weiter. Also wenn man uns Bescheid sagt, das ist natürlich ganz nett, weil wir dann einfach von der Planung her wissen, wie viele Leute kommen mit Catering und so weiter. Ja, bin gespannt.
Catering!
Ja, ich glaube, es wird... Da werden wir jetzt bestimmt
nicht lumpen lassen. Ich wollte sich ihn jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelegt hat.
Also ich glaube, ich
bin ganz im Gegenteil. Snacks stand da.
Ganz im Gegenteil. Ich hätte mich da sogar eher ein Stückchen weiter noch aus, was das angeht, ein Stückchen weiter rausziehen, weil ich glaube, da werden wir uns nicht lumpen lassen. Da werden wir bestimmt was Leckeres auf die Beine stellen.
Und wenn ich das Essen schon überzeugt habe, muss man wirklich sagen, das Thema Progressive Web Apps ist auf jeden Fall heißer Scheiß. Also ich freue mich schon selbst extrem drauf.
Ja, auf die ich freue mich auch schon. Ja, genau. Und ich glaube, der Peter Gröner, der ist da auch wirklich jemand, der in der Community da, soweit ich das übersehen konnte, ziemlich aktiv ist und so. Ich weiß nicht, Dennis, kennst du ihn?
Nö. Okay. Ich nick trotzdem. Okay. Ein bisschen bestätigen.
Du hast mich mit deinem Nicken fehlgeleitet. Ich dachte, das Nicken sollte heißen. Ja, und ich weiß sogar noch ein bisschen mehr dazu, was ich vielleicht noch
sagen kann. Ich hätte ihn jetzt fälschlicherweise Paul genannt.
Ach so. Gut.
Vielleicht kann man auch nochmal in die Shownotes
Dennis darf seine Bekanntheit.
Vielleicht kann man auch nochmal in die Shownotes diesen Artikel packen von Pinterest, die ja das als Progressive Web App umgesetzt haben, ihre Homepage jetzt. Das ist nämlich echt ganz interessant, so wäre ich auch nochmal vorher mit dem Thema, vielleicht vorher noch nicht so viel gehört hat. Ich meine, jetzt schon in vielerlei Munde, aber vielleicht hat noch nicht jeder davon gehört. Den Artikel gerne mal lesen. Dann will man auf jeden Fall zu diesem Meetup kommen. Ich packe das mal.
Genau, packt das auf jeden Fall auch mit rein. Wir werden versuchen, so die wichtigsten Dinge, die wir zusammen, die wir besprochen haben, zusammenzutragen in den Shownotes. Wir das immer versuchen und ich glaube, meistens ganz okay hinbekommen. Aber auch dazu könnt ihr uns gerne Feedback geben. Und gut. Das war's dann, glaube ich, zu unserem Thema Vue.js. Und jetzt haben wir heute noch ein Novum, was wir ausprobieren wollen. Mal gucken, ob das bleibt. Oh. Unser Pick of the Day, oder wie wir es umbenannt haben. Wie haben wir es vorhin genannt?
Schwein des Tages,
genau.
Leichte Verwirrung ja war, ne? Ja.
Genau. In der letzten Vorbereitung haben wir gesagt, okay, das nächste Mal machen wir noch eine Rubrik und die nennen wir Pick of the Day. Und Sie, wie Coin, kam heute mit Schweinchen Babe.
Genau. Leicht falsch verstanden. Hast du eigentlich mittlerweile was anderes überlegt oder kommt jetzt Schweinchen Babe
als... Wie? Ach so, was? Soll ich jetzt meine Sache?
Genau, ich sag vielleicht ganz kurz noch, was es ist. Wir werden einfach nur jeder von uns einfach quasi eine Empfehlung abgeben von irgendetwas, das wir gerade cool finden.
Und es mag vielleicht technisch sein, mag aber auch vielleicht etwas komplett anderes sein.
Genau.
Dann fange ich nicht an.
Brauchst du eigentlich noch so einen coolen Jingle? Kommt da irgendwas hin? Oder singst du einfach immer ins Mikro irgendeine Melodie?
Das werden die Zuhörer jetzt gleich merken. Wenn, dann kommt genau jetzt der Cut und dann kommt entweder ein Jingle oder nicht.
Also definitiv brauchen wir in Zukunft einen.
Oh, der Jingle war kein Hase. Ich würde sagen, ich mach für diese Folge noch keinen, sondern wir lassen diese völlig übertrieben lange Einführungsdiskussion einfach anstelle eines Jingles stehen. Wenn sich das Ganze aber bewährt, dann werde ich mich bestimmt hinsetzen und einen schönen Jingle bauen.
Okay. Geil. Und die werden noch besser.
Die Jingles?
Nee. Die Picks.
Ach so. Weiß, vielleicht werden sie auch schlechter. Es kommt ganz drauf an.
Kommt auf die heutigen an.
Und
da ich das Ganze eingebockt habe, fange
ich auch einfach mal an.
Sehr gut.
Und zwar empfehle ich ein Buch von Jürgen Appello, Managing for Happiness, Games, Tools and Practices to Motivate Any Team. Ist aus dem agilen Bereichen ein Buch, was ich extrem cool finde. So der Richtung Management 3.0 zuzuordnen, was dieser Jürgen Appello auch so ein bisschen, ich glaube, mit begründet hat. Und ich finde dieses Buch extrem cool. Das ist sehr, sehr freundlich geschrieben, irgendwie ist sehr nett aufgemacht auch insgesamt. Und ich finde, es steckt wirklich sehr von vorne bis hinten voll mit sehr interessanten Ideen irgendwie und ist auch so zugänglich geschrieben, dass man jetzt, glaube ich, nicht super tief in dem Thema drin sein muss, um zu verstehen, worum es geht. Und ich finde das immer wieder ziemlich inspirierend. Das ist so ein Buch, wo ich immer wieder gerne reingucke, tatsächlich, seit ich das bei mir auf dem Schreibtisch liegen habe.
Kann man denn kurz zusammenfassen, was Management 3.0, worum es da genau geht? Das ist ziemlich nicht so ein richtiger Begriff, oder ist das jetzt schwierig?
Ich glaube, das wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Es ist im Grunde genommen
Blinkist.
Ist es bitte?
Blinkist. Das ist dein Pick of the Day, oder?
Für die ganzen Bücher
nicht aus. Lesen im Schnitt 27 Bücher am Tag.
Was die ein Werbebudget haben müssen, ist ja Wahnsinn.
Ja, ja, ich auch, ich werde davon verfolgt.
Ja.
Von der Blinkist.
Aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Ich wollte es immer mal machen.
Ich habe es mir runtergeladen und noch nicht einmal aufgemacht seitdem.
Sehr gut.
Was das Schicksal von den meisten Apps
ist. Ich habe 5 kostenlose Bücher gelesen und danach wollten die irgendwie 30 € pro Tag oder so.
Ah, ja.
Unendlich viel Geld. Und dann habe ich gesagt,
also irgendeine von diesen Zusammenfassungs-Apps habe ich auf jeden Fall auch mal genutzt. Keine Ahnung, ob es Blinkist ist, aber ich fand es irgendwie, ich fand es scheiße. Also ja, ist halt irgendwie alles nur so diese Key Facts so in Stichpunktartig zusammengefasst. Also irgendwie ist ja doch mehr Meta noch da drin, wenn man sowas liest, als einfach nur
also
die 10 Haupt.
Ich fände es ja auch lustig, wenn die einfach mal so Harry Potter oder Herr der Ringe zusammenfassen würden auf 3 Seiten.
Ja, also ich bin auch, ich muss sagen, ich habe auch, das hat bei mir direkt sehr viel Skepsis ausgelöst, irgendwie, weil ich gerade auch dieses komplexe Dinge so runter reduzieren auf irgendwie ein paar Stichpunkte, finde ich immer sehr, sehr problematisch. Und genau das mache ich jetzt aber mit Management 3.0. ist so ein bisschen ein, wie gesagt, ist so grob auch der agilen Prozess Theorie so ein bisschen zuzuordnen. Mhm. Geht aber darüber ein bisschen hinaus und versucht im Grunde genommen, systemtheoretische, kommunikationstheoretische Ansätze irgendwie zusammenzubringen, moderne, auch so ein bisschen die Einsichten aus, keine Ahnung, was so in Psychologie und Neurologie sich so rausgestellt hat in den vergangenen Jahren, eben irgendwie reinzugießen in Methodiken, die man eben tatsächlich benutzen kann, um irgendwie Teams zu organisieren und eben tatsächlich sehr viel, deswegen auch der Titel Managing for Happiness, eben sehr stark geprägt von der Idee, dass Arbeit einfach am besten funktioniert, wenn man sie so organisiert, dass sie möglichst viel Spaß macht. Was ist, was wir, glaube ich, auch tatsächlich versuchen, hier einigermaßen so umzusetzen. Und ich finde, da stecken sehr viele kluge Sachen drin. Es gibt auch noch ein deutlich umfangreicheres und tiefgehenderes Buch. Das heißt,
das kannst du dir aufheben für den nächsten Tipp.
Das heißt Management 3.0. Und da werden die ganzen Sachen, Sachen
eben ein bisschen ausführlich geschrieben. Gut. Ja, vielen Dank, Mario.
Ja,
ich finde nach dieser professionellen Empfehlung kann ich meine Seriosität unterstreichen mit meinem Pick of the Day.
Gespannt.
Ja. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch ein neues iPhone kaufen wollt, nicht die Farbe weiß zu wählen. Das haben wir eingangs vor dem Podcast besprochen und ich bin seit dem 3GS habe ich immer iPhones gekauft und bin da immer, habe immer die schwarze Variante genommen und war immer sehr glücklich. Und dieses Mal habe ich gedacht, komm, ich nehme mal eine andere. Und das macht keinen Sinn. Es sieht nicht so richtig gut aus. Und auch diese schwarze Vorderseite und dann nur der Rücken in weiß und dieses Silber, was irgendwie so.
Und dann noch diese schwarze Kamera.
Stark glänzend ist und die schwarze Kamera. Ja. Das ist alles, also falls ihr da am Überlegen seid, nehmt das Schwarze.
Es ist wirklich hässlich. Ja. Also sieht wirklich nicht
gut aus. Sehr guter Tipp. Vielen Dank.
Ja. Also. Ja, würde ich mich anschließen. Ich habe ja tatsächlich auch das weiße 8er iPhone und da finde ich, da macht das noch Sinn, weil du hast halt tatsächlich einen Rahmen vorne. Weil du
vorne auch noch was siehst, ja.
Dann sieht man tatsächlich die Farbe, aber dadurch, dass es vorne schwarz ist und dann hinten weiß, es sieht einfach falsch aus irgendwie. Ja. Genau.
Ja. Okay. Gut. Damit kommen wir zu meinem Pick of the Day. Das sind Handyhüllen für weiße iPhones. Ist immer eine gute Idee.
Oh mein Gott.
Farbige Handy. Nee. Spaß beiseite, mein Pick of the Day.
Spielst du damit drauf an, dass mein Handy hier oben einen Riss hat?
Oder was? Nee, jetzt habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe gerade wirklich gedacht, so bei Dennis' iPhone, da wäre eine Hülle halt echt, eine schwarze Hülle zum Beispiel.
Ja.
Schwarz. Finde ich dir sehr empfehlen.
Ja, ich werde mir überlegen. Danke.
Ich bin kein Fan von Hüllen, aber
großartig.
Ab und zu. Mein Pick of the Day ist die App Hyper. Das ist ein Elektron-basiertes Terminal und ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, seitdem ich auf den wie heißt diese Schweizer iOS-Konferenz, wo ihr auch mal
App Builders.
App Builders, genau, da war ich nämlich vor 3 Jahren oder sowas, auch eine sehr gute Konferenz und da war ein Typ,
vor 3 Jahren?
Ich war ein Jahr.
Vielleicht habt ihr euch getroffen?
Nee, ich war ein Jahr vor euch da. Also das erste, als die Konferenz das erste Mal stattgefunden hat, war ich da.
Ja, okay.
Und da war einer dabei von den Jungs, der bei Hyper ist und eigentlich, es ist ein super konfigurierbares Terminal mit Shortcuts und allem drum und dran, aber eigentlich habe ich es nur, weil es super fancy aussieht und man solche schönen Extensions hat, wie wenn man einen Git-Push macht, dass man eine Rakete in seinem Terminal landen lässt.
Oh mein Gott, das brauche ich.
Also ich glaube, man kann echt sinnvolle Dinge damit tun, aber gerade dieses Raketen-Feature
I'm sold.
War der Hammer. Und Hyper sieht einfach gut aus. Super schönes Logo.
Im Gegensatz zu Dennis Handy.
Genau, im Gegensatz zu dem. Aber man muss übrigens sagen, dieses Pick of the Day nach letzter Folge, als ihr diese ganzen, über die ganzen Apps gesprochen habt, die ihr nutzt.
Ja.
Damit habt ihr mir die Hälfte meiner ganzen Tipps schon weggenommen.
Ja, waren ein paar gute Sachen dabei, ja. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Fand ich auch.
Allerdings. So, mein Pick of the Day ist, geht doch mal wieder zu Pizza Hut. Weil ich war gestern bei Pizza Hut essen und das war echt ganz cool. Und ich war voll lange nicht bei Pizza Hut und das war gut. Und ich kann empfehlen, sich so eine Meat Lovers Pizzas zusammenzustellen mit
Nennt man das in Deutschland Crust. Pizza Hut?
Auf keinen Fall.
Und aber ist also und vor allem dachte dieses Logo, was ist für euch dieses Pizza Hut Logo?
Ich habe es nicht genau vor Ort.
Ich habe das nämlich immer Pizza Hut ausgesprochen und dachte immer, es sei ein Hut.
Oh Gott. Jetzt, oh mein Gott, das ist gar kein Hut.
Hut heißt ja, glaube ich, Hütte. Stimmt. Und es ja, ist das Dach dieser, Hütte, dieser ersten
Dach.
Hütte.
Das ist ein Dach. Ist ein Dach.
Ich habe immer gedacht, es wäre ein Hut.
Deswegen ach du Scheiße. Wie bescheuert. Und ich hab für mich im Kopf ganz klar, man spricht auf jeden Fall Pizza Hut aus. Und
ja, aber ich dachte trotzdem,
aber,
trotzdem.
Aber es wäre sonst ja. Pizza Hut.
Ja, ja, genau. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ich das letztens gehört habe, da ist so wie wirklich so
eine Welt zusammengebrochen. Oh Mann.
Was ist denn jetzt
los? Ist das kein Hut?
Nein. Mein Gott, ich bin so froh, dass ich auch bei dem Thema konnten wir sogar noch Wissen in die Welt bringen.
Ja, schön. Wow. Ja, und zwar nicht nur nach draußen, sondern hier auch.
Ja,
also, ist ja immer wichtig.
Und hungrig sind wir.
Wissen zu teilen.
Genau. Ne? Wir ja, versuchen genau, uns immer auch. Stetig weiterzuentwickeln. Oh Mann, ja krass, das ist auf jeden Fall, das ist einfach das Dach von den Dingern. Okay, gut, ja, falls euch das gefallen hat mit dem Pick of the Day, dann könnt ihr auch das uns gerne wissen lassen und uns eine E-Mail schreiben an mobilfunk@lotum.de oder an unseren Twitter-Account. Ich sag jetzt nicht alles nochmal, ihr könnt einfach zurückspulen.
Mobilfunk-pod.
Oder ihr findet auch die ganzen Kontaktadressen auch alle in den Shownotes.
Nächste Woche Jingle.
Wir bedachten, bitte?
Jingle, nächste Woche ein Jingle.
Ja. Ich mach drei verschiedene und nächste ihr dürft Folge. Aussuchen.
Das sind zwei. Ach ja, wir nehmen alle zwei Wochen auf.
Oder können wir mal können personalized Jingles machen. Da mache ich lege das einfach leise hinter denjenigen, der spricht, und jeder von uns kriegt einen eigenen.
Oh, ich merke schon, es wird fancy.
Ja, es wird fancy.
Okay. Wir freuen uns drauf.
Ja. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau.
Sebi und natürlich, hat sich ziemlich gut etabliert hier. Wird auch nächstes Mal wieder dabei sein.
Ja, ich glaube, Sebi wird zwangsrekrutiert als festes Mitglied.
Das kommt auf das Thema an. Aber ich bin gerne bei euch.
Ja. Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wir würden uns freuen, wenn ihr am 10.12. bei unserem Meetup hier aufschlagt oder ansonsten irgendwie den Kontakt zu uns sucht. Und natürlich auch gerne uns an eure Freunde, von denen ihr vielleicht der Meinung seid, dass das sie interessieren könnte, was wir so zu erzählen haben, weiterempfehlt, weil auf die Art und Weise könnt ihr vielleicht ein kleines bisschen mehr Leute erreichen, was schön wäre. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und bis in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.